Die meisten von unseren Überzeugungen haben wir noch nie müssen wirklich begründen, weil wir selten mit Andersdenkenden reden.
In so einer Situation von der Weltlage, was wäre so der Auftrag für den Philosophen?
Das ist eine super Frage. Und Philosophieren ist ja Kunst, Fragen stellen. Mhm. Das ist, glaube ich, auch so in Zeiten von KI und so wichtig. Die können viele Antworten geben, aber oft ist ja die schwierige und die kreative Arbeit, ist eine Frage zu finden, die so noch nie jemand gestellt hat. Die Angst verlieren entsteht eigentlich dem, indem ich anfange, etwas Kleines zu handeln und ich merke, wow, ich kann etwas bewegen, ich kann das. Und plötzlich mache ich es grösser und grösser und grösser und mir geht es besser.
Das ist der Politkuchen mit mir, Michael Elsner, Satiriker und Politikwissenschaftler und dem Philosoph und Autor Yves Bossert. Mein heutiger Gast ist einer der bekanntesten Philosophen der Schweiz, der Yves Bossert. Was weiss man über ihn? Er hat bis im Juni 2026 die Sternstunde Philosophie moderiert. Er hat Bücher geschrieben, zum Beispiel eins über Humor. Und sein Lieblingsessen ist Spaghetti mit Tomatensauce. Ich möchte von ihm gerne wissen, welche philosophische Frage ihn gerade am meisten beschäftigt. Ich finde es immer sehr inspirierend, mit ihm Zeit zu verbringen. Er ist ein Freund von mir und heute reden wir das erste Mal zusammen, wenn uns auch noch ganz viele andere dabei zuhören. Viel Vergnügen beim Politkuchen mit dem Yves Bossert.
Hallo. Ciao.
So.
Hoi.
Grüezi miteinander.
Du bist natürlich Profi im Interview geben.
Ich komme Geld über dafür, sagen wir es so.
Und heute auf der anderen Seite, wie fühlt es sich für dich an? Bist du entspannter oder eher?
Das zeigt sich jetzt, wenn du weitermachst.
Jetzt wird kein Schawinski-Interview heute.
Das ist gut. Nein, ich bin eigentlich entspannt. Ich habe die Rollen auch gerne.
So. Okay. Ja. Wir können ja ganz entspannt anfangen. Vielleicht einfach so heute Morgen. Heute Morgen, wo du aufgewacht bist. Was war dein erster Gedanke gewesen?
Ich bin sehr früh aufgestanden, anders als sonst. Und ich musste am 8. Uhr, also eigentlich um Viertel vor 8 Uhr, in der Stadt sein. Ohne zu morgen, ohne Kaffee. Bei einer Klinik für Longevity. Das ist so Langlebigkeit und möglichst lang gesund bleiben. Ich mache mit an einem Doc-Film.
Ich dachte, du bist einer von denen im Silicon Valley, der einfach findet, ich möchte einfach unsterblich sein. Also würde ich natürlich schätzen.
Ja, passt auch zu mir. So.
Ich habe dich jetzt noch nicht so eingeschätzt.
Ja. Nein, und ich habe im Rahmen von dem Doc-Film, Mona Fetsch macht dort auch mit, spielt sozusagen der zweite Part, und wir machen beide so eine Reise und lassen uns testen. Also ich habe heute einen Bluttest gemacht, jetzt hier habe ich so Sensoren, die den Stress messen. Ich habe hier ein Ding, das den Blutzucker misst. Ich bin wirklich, und danach habe ich am...
Also es ist nichts mehr geheim, was du jetzt machst? Die kommen ja, alles mit über?
Genau, richtig.
Das zeichnet ja alles auf.
Also die Apps, ich kann das nachher zeigen, wir könnten schauen, wie der Stresspegel war, bei Minute 4. Können wir alles anschauen und die werden eingeschickt, es wird sogar eine DNA-Analyse gemacht. Das ist sehr auch irgendwie ein bewegender Moment und also eine schwierige Entscheidung war auch, was erfahrt man alles und so. Also man kann wirklich auch dann Risiken entdecken für gewisse chronische Krankheiten, die man im Alter vielleicht hat, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit. Dann auch die Ernährung wird angeschaut, Intoleranzen und so. Also in einem Monat komme ich die Auswertung über. Und dann gibt es wie so Massnahmen und dann kann man dann sagen, look, das nicht mehr essen, das schon noch essen, hier schauen, ein bisschen besser schlafen, weniger, ja.
Ach krass, ich stelle mir das gerade vor, wenn dann so einer aus der Klinik dir so eins zu eins sagt, hey, look, eben gescheiter das nicht mehr essen.
Das wird
und
so sein.
Beruht so auf all diesen Fakten. Hm. Wie gross ist die Versuch, ich dann gleich zu sagen, hey, nein, komm.
Gross. Ich bin ja jeder Typ, der Verlockungen gerne nachgeht. Und ich bin überhaupt nicht jemand, der irgendwie so rational durchs Leben geht. Das mag jetzt vielleicht ein bisschen paradox sein als Philosoph. Ich bin sehr ein intuitiver Mensch und sehr aus dem Moment raus. Und ich werde das sicher nicht stur durchhalten. Und ich werde es auch dann gerade sagen. Ich muss mir etwas vornehmen, was realistisch ist, was ich machen kann. Oder? Und alles andere bringt es nicht. Und ich bin zudem, haben wir eine Familie, oder? Zwei kleine Kinder. Ich kann nicht irgendwie für mich etwas kochen und für die Kinder irgendwie Spaghetti, oder? Aber Spaghetti mit Tomatensauce habe ich auch sehr gerne.
Aber Kinder sollten ja auch das essen, um möglichst lange zu leben.
Naja, richtig. Aber sie sollten eigentlich auch so eine Analyse machen, weil vielleicht reagieren sie auf andere Sachen.
Ah, vielleicht haben sie die Langlebigkeit mit Spaghetti und Tomatensauce.
Richtig.
Dir wäre es eigentlich schädlich.
Ja, das kann sein. Es ist sehr individuell.
Tragisch.
Das wäre tragisch, ja. Und die Idee ist, dass du... Die Idee ist nicht... Also wird es verkauft. Man denkt ja oft, die werden jetzt irgendwie 200 Jahre alt werden, so reiche Spinner. Ich glaube, die Grundidee ist, dass man die gesunde Lebensspanne kann verlängern und am Ende des Lebens möglichst kurz krank ist, bevor man stirbt. Also dass sozusagen das gesunde, das fitte Leben kannst, verlängern, von dem träumen die. Und darum machen sie all das Zeug. Oder?
Also super effizient zu leben, auch krank sein, einfach wirklich nur noch am
Schluss. Fit bis zum Tod, ja, das ist echt die Idee. Ja, aber es ist schon so.
Es ist, ist noch geil, möglichst gesund sterben.
Also ja, ja, das wirst du nicht schaffen, das ist schwierig. Aber,
ich denke so, warum bin ich jetzt gestorben?
Ja, sorry. Genau, nein, aber die Idee ist für dich, also weißt du, wenn du irgendwie 10 Jahre du bist abhängig von anderen, du hast Schmerzen und so weiter. Und die meisten Gesundheitskosten, irgendwie 90%, entstehen in den letzten 5 bis 10 Lebensjahren. Oder? Das ist extrem teuer, es ist extrem anstrengend auch für die Leute. Und ich finde es zum Teil nachvollziehbar, was die sagen. So, klar ist immer das, irgendwie das amerikanische Optimierungsding dahinter und alle happy sind und fit bis zum Tod, was ich einfach hässlich finde als Gedanke. Aber eben, es gibt die ganze Bandbreite da drin. Es gibt die Spinner, die sagen, irgendwie, mein Ziel ist nicht zu sterben. Und ich versuche irgendwie durch Biohacking mit Körperhacken und die Zellen und so irgendwie so zu tun, dass ich dann nicht altere. Bei Mäusen ist das schon ausprobiert worden, zum Beispiel. Oder? Es hat ein Experiment gemacht worden, wo gezeigt haben, die sind viel länger dann jung und fit und so. Das ist die Frage, wie es bei uns ist. Naja, ist ein langes Thema. Auf jeden Fall bin ich recht müde, weil ich noch so einen Test müssen machen und 20 Minuten aufs Velo und voll bis an die Grenze gegangen.
Da können wir auch jetzt langsam eigentlich zum Schluss
kommen. Jetzt können wir langsam.
Kurzer Wrap-up. Aber ich habe vielleicht einfach rein, wenn du dich jetzt...
Darum habe ich auch Turnschuhe an.
Sonst bin ich immer schnell wieder weg. Aber wenn du jetzt schon mit dem Thema angefangen hast, Langlebigkeit, vielleicht kurz der philosophische Gedanke vielleicht dazu. Ich nehme an, du bist jetzt wahrscheinlich auch da eingetaucht, wenn du dich jetzt mit dem beschäftigst, wenn man sagt, jetzt, die durchschnittliche Lebenserwartung ist etwa 84 für dich. Und wenn jetzt all die Massnahmen ergreifst, keine Ahnung, vielleicht wirst du 95. Was heisst das grundsätzlich für dein Leben? Also je länger das Leben geht, kann es ja sein, es wird einem dann vielleicht langweilig. Oder man findet eigentlich so, man würde vielleicht 2, 3 Karrieren, Berufskarrieren machen, weil man einfach, sonst einfach findet, hey, es ist schon immer das Gleiche.
Das ist dann irgendwann wahrscheinlich auch für die Gesellschaft eine Herausforderung. Wenn wir müssen ja mal 200 Jahre zurück, da sind die Leute noch 40 geworden, oder? Jetzt werden wir 80, wir sind doppelt so alt wie früher. Also wir haben uns schon, die Lebensspanne ist schon verdoppelt und es ist sehr wahrscheinlich, dass wir in 50 Jahren viel älter werden.
Und da wundert man sich eigentlich, dass man sich scheiden lässt, oder? Dabei ist es einfach, hey, schau, wenn du jetzt doppelt so lange hast, also...
Voilà, dann mögen 4 Ehen noch locker rein. Das Problem mit der AHV stellt sich nochmal anders natürlich. Nein, es gibt viele Folgeprobleme. Und ich finde schon, wir müssen uns grundsätzlich, finde ich, philosophisch mit dem Tod viel mehr auseinandersetzen und auch mit unserer Sterblichkeit, Verletzlichkeit, weil die Idee, dass ich irgendwie fit bin bis zum Tod und wenn möglich noch den Tod könnte abschaffen, das ist etwas sehr Unmenschliches. Und ich glaube, im Leben geht es darum, auch die kränkende Tatsache, dass wir alle sterblich sind, sich mit der irgendwann können anfreunden und sagen, das ist gut für mich. So. Und das ist für mich wahrscheinlich auch der Sinn vom Leben und überhaupt Leben lernen heisst wahrscheinlich Sterben lernen. Heisst auch immer wieder die Perspektive sich vor Augen führen und im Licht von dieser Tatsache, Memento Mori, oder? Ich bedenke, dass du sterben, im Licht von dieser Tatsache mein Leben führen und die Entscheidungen treffen, die sich richtig und wichtig anfühlen.
Hast du auf eine bestimmte Art den Tod wie in dein Leben integriert?
Ja, ich glaube schon, durch verschiedene Sachen, die passiert sind, aber auch durch die philosophischen Texte. Also ich finde, rein schon Überlegungen, es gibt das berühmte Gedankenexperiment, dass du auf dem Sterbebett bist und zurückdenkst und dir überlegst, was bereust du, was hätte ich anders sollen machen sollen, ist es mein Leben gewesen, habe ich zu fest Erwartungen von anderen bedient, bin ich genug mich selber gewesen, habe ich meine Gefühle gelebt und so weiter, habe ich genug geschafft, zu viel geschafft. Wenig geschafft.
Gibt es sehr häufig, oder, dass man auf dem Sterbebett liegt und findet, ich hätte viel mehr geschafft. Nein, einfach nicht richtig durchgezogen.
Genau. Also all diese Überlegungen.
Und in deinem, also und ich habe ein kleines Ritual bei mir, habe ich gemerkt, das sich ergeben hat, dass jeden Morgen, wenn ich mich nass rasiere, hat das irgendein ergeben, dass ich gefunden habe, so, ich rasiere mich jetzt und ist wie so, okay, und jetzt ist einiges weniger, wo ich mich noch durchrasiere. Und irgendwie, das ist so der Moment am Morgen, wo wir mir so den Tod...
Wäre mir zu komplex, der Gedanke am Morgen. Ja, aber ja, immer eine ist weniger. Aber du, ja.
Also ich habe irgendwann, mein Großvater hat mir das mal gesagt, so, hey, look, wenn du es schaffst, den Tod irgendwo in den Alltag, sagen wir jetzt, integrieren, dann also das nimmt er so ein bisschen die Angst vor dem Tod.
Aber auf eine gute Art, oder? Es ist nicht bedrückend, sondern eher auch erleichternd. Und
eben, ich muss mich einmal weniger rasieren. Super.
Das ist schon so. aber es tut einem so ein bisschen einmitten oder den Kompass wieder aufzeigen. So erlebe ich es, die Relationen. Oder? Wir verlieren uns so oft oder irgendwelche E-Mails und unwichtige Sachen und nehmen uns selber zu wichtig. Und dann irgendwie finde ich doch, so etwas wie Weisheit besteht darin, eben schon angemessen zu leben. Und ich finde, gewisse Leute und ich selber lebe manchmal nicht angemessen. Wenn man es ein bisschen rauszoomt und sich vor sich anschaut und denkt, hey, come on, das, um das kann es nicht gehen. Und das finde ich, das ist so etwas wie Lebenskunst. Und das sind einfache Überlegungen, die wir alle können machen und manchmal auch gezwungen sind zu machen, wenn wir so Grenzsituationen erleben, selber krank werden oder unsere Liebsten krank werden. Ja.
Wie schaffst du es, wenn jetzt gerade niemand krank wird, so rauszuzoomen?
Also es ist schon mein Job, die Texte zu lesen und mit Leuten zu reden und das immer wieder zu sagen. Das hilft. Das hilft. Also es bleibt präsent, die Perspektive. Das ist wirklich therapeutisch also, auch wertvoll. Schon.
Aber es gibt auch viele Leute, die gut sind, im darüber reden und es dann halt gleich nie machen.
Genau, ja. Ich weiß es nicht, es ist Erfahrung, es ist manchmal auch so ein bisschen verhaltenstherapeutisch, mich selber austricksen. Ich habe zum Beispiel ein Passwort, das verrate ich jetzt nicht, aber das Passwort geben wir ja 10-mal ein am Tag, mindestens. Und das ist immer, ich habe zum Beispiel ein Passwort, das ein Begriff ist und mich an etwas erinnert, was für mich wichtig ist. Für meine Gesundheit wichtig ist, für meine Haltung zum Leben wichtig ist.
Ich weiß es.
Genau, und das sind so Tricks, oder? Wie beim Rasieren. Also so Sachen in den Alltag einbauen, so Gedanken stützen. Ja. Mhm.
Viele Leute sagen ja ab und zu so, oh, das war jetzt gerade noch philosophisch gewesen, was er gesagt hat oder was die andere Person gesagt hat. Manchmal gibt es auch Leute, die sagen so, in der Beiz haben wir am Abend noch so ein bisschen philosophiert. Ja. Mhm. Ich habe einfach gefunden, wenn ich jetzt heute schon den Profi da habe, kannst du mir sagen, ab wann ist es für dich, philosophieren?
Das ist eine super Frage. Und also philosophisch wird es, wenn es ins Grundlegende geht, ins Fundamentale, das, was allem zugrunde liegt. Und das erreicht man dann, indem man immer weiter fragt, immer die Warum-Frage stellt oder fragt, was meinst du überhaupt mit dem, wenn du das sagst? Das ist eine sehr philosophische Frage. Was meinen wir mit Gerechtigkeit? Was meinen wir mit Freiheit? Was meinen wir mit Glück? Und so. Mhm. Also zuerst mal klären, über was reden wir eigentlich? Und die zweite Frage ist, woher weißt du das? Das sind die zwei philosophischen Fragen. Also Begriff klären und Gründe versuchen zu geben. Die meisten von unseren Überzeugungen haben wir noch nie müssen wirklich begründen, weil wir selten mit Andersdenkenden reden. Oder mit Kind. Ich habe zwei Kinder daheim und die haben natürlich alle ein Alter, das sie immer nachfragen. Oder? Und dann kommst du in den Moment rein, wo du sagst, das weiß ich nicht. Mir weiß das nicht, was nach dem Tod ist. So. Und letztlich ist die Philosophie, glaube ich, Kunst, wieder Kind zu werden, wieder können zu staunen über die einfachsten Sachen, über so etwas wie Bewusstsein, was wir da unter unserem Säugetier-Schädelkern, was da entsteht für eine Welt, wie Sprache funktioniert, alles das, was wir für selbstverständlich nehmen, wieder können staunen, aber gleichzeitig in dem wieder Kind werden, auch erwachsen werden, im Sinn von selbstständig, eigenständig denken, rational denken und nicht alles nachplappern, was irgendwelche Politiker sagen oder was meine Eltern gesagt haben oder irgendwelche Lehrerinnen und Lehrer. Das kritische, eigenständige Denken.
Ich finde es gerade wunderschön erklärt. Es ist wie eigentlich eine grosse Stärke von dir und glaube auch dein Hauptantrieb, wenn ich mich zumindest erinnere, wie du mal gesagt hast, so, hey, du willst gerne philosophische Fragen einfach verständlich, lebensnah, unterhaltend überbringen. Mhm. Du machst das ja auf unglaublich verschiedenen Bühnen. Also zum Beispiel in Luzern hat er noch das Format Stand-up Philosophy. Mhm. Dann weiss ich von dir, du hast auch schon mal zu einem Philosophie-Bier-Obig eingeladen.
Das also Bier ist da hinten,
mit ich Bier, sehe. Genau, philosophiert sich besser.
Darum das weiss ich nicht, das fühlt sich besser an. Aber
ich fand, ich tu mal das Bier organisieren.
Super.
Und ja, habe mich zurückerinnert an die Zeit, wo du angefangen hast bei Sternstunde Philosophie, als Redakteur noch, hast du so eine Rubrik gehabt und du hast amig so Titel formuliert für gewisse Formate dort.
Wirklich?
Ich habe gemeint, dass es so war, aber im 2017 war.
Ja, das weißt du besser.
Es hat auf jeden Fall einfach geheißen Autor Yves Bossart. Und ich habe gefunden, die Frage, die du dir gestellt hast, jetzt ist es mit ein paar Jahren Abstand, du hast sie, glaube ich, nie müssen beantworten. Wahrscheinlich nicht. Wie sie du anderen gestellt hast, habe gefunden, lass es doch mal machen. Du beantwortest die Frage, einfach kurz und prägnant. Und wenn du
ja, nicht weiter genau.
Weißt, wenn du nicht weiter weißt, ist hier ein Bier.
Cheers. Zum Tschüss. Philosophieren ist ja Kunst, Fragen stellen. Mhm. Das ist, glaube ich, auch so in Zeiten von KI und so wichtig. Die können viele Antworten geben, aber oft ist ja die schwierige und die kreative Arbeit ist, eine Frage zu finden, die so noch nie jemand gestellt hat. Mhm. Also wie eine neue Perspektive einnehmen auf etwas, oder? Alle haben die Welt immer gesehen wie so ein Skriptbild, wie eine junge Frau, die man drauf sieht, aber gleichzeitig kannst du auch eine alte Frau sehen, oder? Mhm. Und so einen Twist finden und sagen, puff, und plötzlich sehen wieder, keine Ahnung, alle die grossen Einstein oder der Freud oder der Kant und so weiter, oder? All die alten, weissen Männer. all die Leute, die irgendwie es geschafft haben, einen Horizont zu eröffnen, den wir nicht gesehen haben.
Es kommen neue Themengebiete auf, wie KI, neue Fragestellungen. Mhm. Aber das, was du vorhin gerade angesprochen hast, gibt es in der Philosophie noch, sagen wir, grosse, zentrale Fragen, die aufkommen, die du findest oder die man so findet im Philosophie-Zirkel, hey, da hat jetzt wirklich noch niemand dran gedacht vorhin.
Ja, das gibt es immer wieder, okay, weil sich die Welt einfach verändert. Also Stichwort KI ist so etwas, oder? Aber auch Medizinethik, oder? Longevity, all diese Sachen, die sind vor, keine Ahnung, vor 100 oder 50 Jahren noch nicht möglich gewesen, noch nicht da gewesen. Und mit dieser Machbarkeit und Möglichkeit stellen sich natürlich auch moralische oder ethische Fragen. Soll man das? Was ist überhaupt richtig? Und so weiter, oder? Also ich glaube, die Fragen gehen uns in dem Sinne nicht aus, weil sich die Welt verändert. Aber es gibt natürlich so die Menschheitsfragen, oder? Was ist der Sinn vom Leben? Gibt es das Leben nachher da? Wer bin ich überhaupt? Und so. Die werden wie einfach, das sind die ewigen Fragen, ja. Mhm.
Also, erste Frage von dir, an dich.
Ja, nicht an mich, du stellst sie jetzt.
Sollen wir an Gott glauben?
Sollen wir, gell? Das ist ein fiese Wort, ja.
Ja. Das hast du formuliert, ja, und die gut geschickt.
Hast du eine Antwort? Willst du trinken?
Selmer. Ich glaube, ich kann sagen, wenn ich Menschen beobachte, die starkgläubig sind, finde ich schon, es hilft denen ja im Leben. In vielen Momenten.
Soll ich alles machen, was mir hilft?
Und darum kann man sagen, es könnte einem, ja, soll man alles machen, was ihm hilft. Ja, wie weit gehe ich? Ja. Gehe ich zu Gott sogar?
Also bei den Überzeugungen machst du das ja nicht so. Es würde mir besser gehen, wenn ich jetzt daran glaube, dass der Donald Trump nicht gewählt wurde. Mhm. Aber es ist einfach nicht so. Es wäre nicht gut, so durch die Welt zu laufen.
Ja, dann wärst du so ein Verschwörungstheoretiker, oder? Voilà. Schon. Was wäre deine Antwort?
Ich finde, letztlich sind das Bereiche, wo wir wirklich so ins Offene, ins Ungewisse vorstoßen und es gibt keine richtige und falsche Antworten. Aber es gibt.
Mega schön gesagt.
Aber es gibt.
Zum alle Gläubigen sicher im Boden.
Voilà. So. Aber es gibt natürlich so etwas wie ein Prinzip von der Sparsamkeit im Denken. Also ich kann jetzt nicht einfach irgendwelche Annahmen treffen, dass da innen noch zwei durchsichtige Elefanten auf der Bühne rumschweben. Das kann niemand widerlegen. Hm? Oder einer, der immer dort ist, aber nur dann, wenn man nicht hinschaut. Sobald einer schaut, ist er weg. Kannst nicht widerlegen, oder? Sehr schwierig. Aber macht es Sinn? Sollten wir an so Sachen glauben? Das finde ich wie nicht, oder? Also mach keine Annahmen, die du nicht wirklich brauchst. Jetzt bei Gott ist praktisch keine wissenschaftliche Kategorie, oder? Da müssen wir genau anschauen, was versteht man unter Gott? So? Mhm. Was für eine Gottesvorstellung, Gottesbegriff hast du? Genau, und letztlich finde ich auch so pragmatische Argumente, wie das hilft mir, es gibt mir Halt, es gibt mir Hoffnung und so weiter. Das ist in Sachen Lebenskunst, ist das okay, wenn man das macht, aber es spricht nicht für die Worte von einer Überzeugung, wenn sie mir hilft. Das nicht. So. Aber die Leute sagen ja auch nicht, ich weiß, dass es Gott gibt, oder ich glaube, oder weiss, ich bin überzeugt, dass es Gott gibt, sondern es ist eine Art von Glauben, es ist eine Art von Vertrauen, von einem Urvertrauen. Es ist etwas Irrationales auch, ich glaube. Und dann finde ich, das ist völlig okay und klar ist das okay. Also jeder von uns hat viele Überzeugungen, die wir nicht können rechtfertigen gegen uns selber oder gegen andere. Ja. Mhm. Ich selber glaube das nicht, ich bin nicht religiös sozialisiert worden. Ich hatte keinen Moment, gehabt, wo ich irgendwie so eine Offenbarung hatte.
Also immer
so.
Wenn du in Richtung Gott schaust, ist er schon weg.
Genau, bei mir ist es ein bisschen so, ja. Zweite und ich habe natürlich schon auch Gründe dagegen, dass ich finde, schon Beweislast ist dann natürlich auf der Seite von denen, die glauben. Wenn sie wirklich anfangen zu missionieren und mich überzeugen, dann sage ich dann, ja gut, es gibt so viel Elend und Krieg und Katastrophen und Krankheiten, wie kann ein guter Gott das zulassen? Und so. Also, ich finde schon, es gibt viele schwierige Sachen auch, wo man sich dann einhandelt.
Gott, Glauben und Religion zusammen mit Philosophie?
Ja, 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 es gibt die ganze mittelalterliche Philosophie. Es waren blitzgescheite Menschen, die haben die allermeisten an Gott geglaubt. Ja. Und es gibt auch jetzt noch gläubige Philosophinnen und Philosophen. Ja.
Okay.
Ja.
Zweite Frage.
Ja.
Momentan gehen nur noch 45% von uns abstimmen. Ich schätze es sehr, dass ich in einer direkten Demokratie leben und finde darum, das könnten eigentlich wieder ein paar Leute mehr werden, die gut abstimmen. Darum mache ich den Podcast «Politkuchen» und rede mit Leuten, die ich spannend finde, über gesellschaftlich und politisch relevante Themen. Du kannst dazu beitragen, dass es den «Politkuchen»-Podcast weiterhin gibt, zum Beispiel mit einem Beitrag via Twint auf 078 227 55 22. Danke vielmals.
Zweite Frage. Ja. Was wäre, wenn wir kein Schamgefühl hätten? Würdest du jetzt einfach runterlehren, oder?
Nächste Frage. Nein. Ja, Scham ist etwas Schönes. Also, wie würden wir leben? Und man kann sich bei den Tieren immer ein bisschen umschauen. Viele Tiere, die allermeisten Tiere, kennen das nicht, Scham. Zumindest nicht so, wie wir das für uns definieren. Ja, wir würden anders auf der Bühne hocken, sagen wir es so. Also, aber es ist also so komm. Tief drinnen. Das ist so, jetzt können wir lachen. Aber es ist so tief drinnen. Es ist so tief verknüpft mit unserer Kulturgeschichte, mit der Religion, mit dem Christentum. Ja, also. Und es ist auch ein Gefühl von. Vielleicht ist es auch ein moralisches Gefühl. Zum Teil bei den Money-Matter-Liedern oder Hemmungen. Mhm. Ist es am Schluss auch, wenn man keine Hemmungen hätte, dann würde man eben auch alles machen, was nicht gut ist. Und so, oder? Und es schützt natürlich auch die Intimität, die Privatsphäre. Ja, es ist wie so eine kleine Schutzvorrichtung, wo wir uns, wenn nur öffnen, mit Menschen, die wir wirklich auch vertrauen, weil wir sind sehr verletzbar dann auch, wenn wir unser Innerste psychisch oder auch physisch irgendwie nach Hause kehren. So. Aber letztlich ist vieles sozial kodiert, also dass wir jetzt so da sitzen und dass es nicht okay ist, oben ohne in den Body zu ziehen oder unten ohne in den Body, das ist, hat sehr, sehr, sehr viel mit einfach Konvention dazu. Ich glaube, wir können es auch anders machen.
Dritte und letzte Frage, wo der Yves sich quasi selber stellt. Was wäre, wenn wir Gedanken lesen könnten?
Das weiß ich nicht, über das habe ich nie nachgedacht. Aber es gibt ja die, also apropos Silicon Valley, gibt es ja die Neuralink und so die Ideen, wo das wirklich, wo daran geforscht wird, dass man dann nicht mehr muss die Leute fragen, was sie wollen, sondern man kann direkt Wünsche und Bedürfnisse ablesen von ihren Gehirnzuständen. Ich fände es beängstigend. Also es wäre eine krasse, beklemmende Situation, nicht? Das ist doch eine Art von die Gedankenfreiheit, dass ich jetzt über dich kann denken, was ich will. Du findest es einfach nicht raus. Aha. Das ist doch etwas Schönes.
Ich finde es auch mega toll, dein Gesicht gesehen dabei. Ich nicht weiss, was du jetzt gerade denkst. Ja. Und jetzt ist es gerade also, du kannst jetzt wirklich gerade alles denken. Ja. Wirklich sehr lustig.
Ja.
Oh, wie geil. Es fühlt sich eigentlich super an.
Ja.
Ist auch für mich befreiend.
Jetzt musst du aufpassen, jetzt gehst du in die Richtung.
Danke für das Beantworten deiner Fragen. Was mich sehr wundern ist, so, welches ist so die philosophische Frage, die dich gerade momentan am meisten beschäftigt in deinem Leben?
Ja, ich glaube schon, so der Weltzustand und die Kriege und Hass und Hass und Angst. Also ich glaube, so die Spirale, wo man drinnen ist, also nehmen wir jetzt Nahost oder Ukraine oder auch der Rechtspopulismus, so. Also die Gefühle, wo eine gewisse Politik treiben, die interessieren mich. Und wie man, nicht nur so sehr die Argumente, sondern wie man die Gefühle, also Politik machen mit Gefühlen und Gefühlen, Stimmungen verändern und auch uns selber irgendwie ein bisschen aus dem Loch rausziehen. Also wenn man ja viel Medien liest oder bei den Medien schafft, dann ist es wirklich zum Teil irgendwie das Gefühl, wir sind jetzt kurz vor dem Weltuntergang und die Klimageschichte und so weiter, das ist ja wirklich, ja, und irgendwie ein, ich weiß nicht, aus dieser Negativspirale wieder rauskommen. Und das ist eigentlich für Friedenspolitik sehr wichtig. Oder auch das Verzeihen oder das Vergeben und so. Und all diese Sachen aus dieser Gewaltspirale wieder rauszukommen, das beschäftigt mich im Moment. Ja.
Was wäre in so einer Situation von der Weltlage, was wäre so der Auftrag der Philosophinnen in dieser Situation?
Also, ich glaube, solche Zusammenhänge aufzuzeigen, das ist etwas, was in der heutigen Zeit sehr spezialisiert ist. Oder? Es gibt dann irgendwie die Neurowissenschaftler und es gibt Soziologinnen und so weiter. Und Philosophie Ich kann es vielleicht versuchen, ein bisschen dilettantisch zwar, aber ein Gesamtbild zu zeichnen. Das ist etwas wichtig und das ist, glaube ich, unsere Aufgabe. Und dann sicher auch so eine Art von Orientierung geben, ohne Antworten zu geben. Also, ja, das ist halt, ich will nicht dogmatisch sein, aber auch eine Orientierung im Selberdenken geben. Vielleicht eine Landkarte geben und sagen, schau, das sind die Orte, wo du durch kannst jetzt. Du kannst es so sehen oder so oder so. Für das spricht das Argument. Und jetzt musst du selber deinen Weg finden, was du findest. Aber ich gebe dir wie eine Landkarte in die Hand. Vielleicht so, das wären jetzt zwei Sachen. Und sicher auch sorgfältige Hinschauen auf gewisse Begriffe und Argumente und Aussagen, die man immer wieder hört, die man einfach so übernimmt. Oder? Und gute Philosophinnen, in meiner Ansicht nach, sind immer Leute gewesen, wo dann dort kurz innegehalten haben und sorgfältig genau noch einmal versucht haben zu definieren, was meinen wir wirklich jetzt das Gleiche? Und ist das der richtige Begriff für das? Und Unterscheidungen machen. Und so.
Also Fragen stellen, Zusammenhänge aufzeigen. Aber ja. Sagen wir, jetzt ist es vielleicht ein bisschen spitz formuliert, aber in dieser Weltsituation, in der wir jetzt sind, kann man sagen, haben die Philosophinnen dann versagt, dass wir jetzt in dieser Weltsituation angelangt sind?
Nein, ich glaube, so viel Macht haben sie ja nicht. Sie haben es nie gehabt. Also der Platon hat das gerne gehabt, dass Philosophen Könige sind. Aber
Brecht hat das vielleicht auch.
Ja, aber das ist, also das würde ich jetzt nicht der Philosophin, der Philosoph auf Kappe schreiben. Ich glaube, was so ein bisschen der Punkt ist, wenn man jetzt so schaut, wer so die Gegenwart so auf den Punkt bringt und eine Gegenwartsdiagnose macht, sind das oft leider nicht Philosophinnen, sondern Soziologen, habe ich das Gefühl, oder? Leute wie der Hartmut Rosa, den man vielleicht kennt, oder Andreas Reckwitz, so Leute, die so ein bisschen wirklich so den Begriff finden für das, was gerade passiert. So. Und das ist eigentlich früher so ein bisschen auch die Aufgabe von den Philosophen, Philosophinnen gewesen. Und, aber das ist...
Was ist denn passiert in der Philosophie-Szene?
Ja, das ist... Also sicher in der akademischen Philosophie ist so ein bisschen etwas passiert, dass man sich zu fest zum Teil spezialisiert hat, die grossen Zusammenhänge aus dem Auge verloren hat und vielleicht hat der Mut oder so ein bisschen zu fest Angst gehabt hat, sich dort reinwagen, weil dann gibt es kein richtig und falsch und man schwadroniert so ein bisschen, oder? Es hat auch etwas Gutes, die Verwissenschaftlichung, aber das gibt man natürlich dann auch durch das ein bisschen auf. Und das andere sind die ethischen Fragen. Also dort sind wir, glaube ich, immer noch stark, die Ethikkommissionen innen und so, oder? Wo man wirklich dann zeigen kann, Technologien und die Folgen und wie gehen wir jetzt mit dem um. Ich glaube, dort sind die Philosophen schon immer noch stark.
Okay, aber ein bisschen zurückgezogen, kann man sagen. Stichwort Schwadronieren, wo du auch genannt hast. Ich habe vor kurzem wieder mal die Sternstundphilosophie nachgeschaut, wo der Peter Sloterdijk dein Gast war. Ja. Ist so ein älterer Philosoph, und ich finde, eher so ein kryptische, langfältige Antworten gibt. Ja. Ich habe mich gefragt, wenn so einer wie der redet bei euch in der Sendung, so Hand aufs Herz, wie viel versteht ihr selbst in der Redaktion von dem, wo der sagt?
Also Barbara Bleisch versteht viel, ich bin raus dann am Anfang. Nein, es ist... Das ist natürlich so. Das sind extrem originelle Denker. Also ich glaube, der Sloterdijk ist wirklich einer der Besten, die wir im Moment haben.
Aber gibt es noch jemand anderes?
Aber er kann es einfach nicht einfach erzählen.
Nein, aber er denkt mehr für sich.
Er denkt mehr für sich. Es gibt schon Leute, die so tun, das würden sie ihn verstehen. Und er hat ja eine grosse Fangemeinde und so. Ich frage mich immer, verstehen die das wirklich?
Aber da bin ich hier ein bisschen skeptisch, denke ich mir so, ja,
komm. Es ist dann auch das Gefühl, einfach so ein bisschen besser zu sein als der grosse Pöbel, habe ich das Gefühl. Bei ihm ist das sicher das Phänomen. Es ist ein bisschen elitär, das Ganze. Und das widerstrebt mir eigentlich. Also eben, du hast vorher gesagt, verständlich, lebendig. Ich habe ganz eine tiefe Überzeugung. Und die heisst, wenn ein Philosoph etwas so kompliziert muss erzählen, dass die Leute nicht verstehen, dann macht er den Fehler und nicht das Publikum. Also ich glaube, jedes philosophische Problem oder Erkenntnis kann man letztlich einfach und verständlich überbringen. Manchmal braucht es ein bisschen mehr Zeit, ein bisschen mehr Vorlauf. Aber das ist eine tiefe Überzeugung von mir und die habe ich schon, glaube ich, immer gehabt. Ich war auch mal Lehrer an der Schule, eine schöne Zeit gewesen. Wir machen zum Teil für SRF 3 am Samstagmorgen für ein breites Publikum Philosophie und da muss ich Immanuel Kant in 3 Sätzen kurz zusammenfassen. Das ist ein völliger Irrsinn, oder? Aber ich finde es gut, weil es ist wie ein Sprungbrett oder eine Einladung für die Leute, selber etwas zu lesen und sie haben schon mal etwas. Es ist schon mal ein Anker da, wo man sich dran heben und das ist okay.
Also da bin ich voll auf deiner Seite. Ich finde, wenn man etwas voll verstanden hat, dann kann man es einfach überbringen. Aber ja. Ich frage mich gleich, warum gibt es denn so viele Philosophinnen wie der Sloterdijk, die sich so kompliziert ausdrücken?
Das ist eine sehr schwierige Frage. Ich glaube, zum Teil, also auch, wir gehen jetzt ein bisschen ins Detail, aber so Philosophen wie der Martin Heidegger oder so, der ist extrem kompliziert geschrieben und der Hegel auch, aber die möchten das nicht einfach so, sondern darum, weil sie glauben, in unserer Sprache sind schon viele Fehler drin. Ein falsches Weltbild, ein falsches Selbstbild drin. Wir reden von Subjekt und Objekt und so weiter und glauben, dass da eine Trennung ist. Aber die Leute haben versucht, ein anderes Weltbild zu machen und dadurch haben sie eine andere Sprache gebraucht. Sonst gehen jetzt wieder in die alte Metaphysik zurück. Also das ist auch ein Grund, warum die zum Teil so kompliziert geschrieben haben. Und bei Immanuel Kant ist es glaube ich eher so, dass er sehr genau ist. Und wenn du sehr, sehr genau bist, werden die Sätze natürlich ein bisschen länger. Und das ist ja so, oder? Also wenn ich es versuche genau zu formulieren, wenn ich selber Text schreibe, merke ich auch, jetzt der Teufel steckt im Detail und meine ich es genau so und so. Und es ist ein extrem anstrengender Prozess. Zum Teil ist es dann auch einfacher zu sagen, etwa so ist es und dann machst du mal einen Punkt.
Mhm. Aber das kann ich nachvollziehen. Ich glaube, mein Urteil revidieren ein bisschen weit über Leute wie ein Sloterdijk.
Ja, also eben, ich finde schon, es ist nicht einfach nur so Selbstgefälligkeit. Klar gehört das auch dazu, der Jargon und so. Und die haben ja alles gelesen und können sich auf alles beziehen und so. Und zum Teil ist das auf Meta-Meta-Meta-Ebene, oder? Aber es hat auch oft einen inhaltlichen Grund dahinter. Mhm. Dass man wie neue Metaphern sucht. Geht das Sloterdijk, oder? Die andere Perspektive, der andere Blick aufs Ganze.
Du hast vorher kurz angesprochen, du hast früher als Kantilehrer gearbeitet,
ja.
Auch Philosophie unterrichtet. Was hast du deinen SchülerInnen gesagt, die sich mega gelangweilt haben in der Philosophie? Wie hast du sie probiert zu begeistern?
Mega schwierig. Es ist immer ein Drittel. Ein Drittel hast du einfach nicht. Also, und dann ist Freitag Nachmittag um 3 Uhr.
Das ist dankbar.
Dann hast du Philosophie. So. Also manchmal hast du auch ein Pech. Aber grundsätzlich habe ich geglaubt, die meisten erreicht, sage ich jetzt mal, und ein paar sind mega begeistert. Das ist cool, du siehst in deinen Augen, die haben zum ersten Mal den Gedanken vom Sinn vom Leben oder ob wir frei sind oder was Bewusstsein ist oder was auch immer. Und das ist so etwas Schönes und ich glaube, die anderen musst du einfach sein. Also, es ist ja so, vielleicht sind sie einfach, haben andere Sachen im Kopf. Ich hatte das ja zum Teil auch gehabt, früher in der Kante, bei gewissen Fächern. Ich habe dann irgendwie an den Sport gedacht oder an den Ausgang oder weiss nicht was. Das ist ja so. Und vielleicht kommen sie dann in 3 Jahren dorthin. Aber ich habe immer versucht, an die Erfahrung anzuknüpfen. Und das Problembewusstsein, ich arbeite ja viel mit so Gedankenexperimenten, wo man sich macht, wo man dann wirklich ein Problem hat. Oder? Das berühmteste ist vielleicht so eine Zugfahrt, kann nicht mehr bremsen und fährt auf 5 Personen zu, die würden sterben. Und sie sind die einzige Person, die die 5 retten können und sie könnten jetzt einen Weichen stellen und dann würde der Zug auf ein anderes Gleis gehen. Die 5 würden überleben. Das Problem ist, auf dem anderen Gleis ist eine Person. Die würde sterben. Was ist richtig? Was ist moralisch gesehen richtig in dieser Situation zu machen? Nichts zu machen, dann sterben 5 Personen. Oder die Weichen stellen, dann stirbt eine Person. Und jetzt sind sie schon voll drin. Es ist mega ruhig, oder? Sind alle am Nachdenken. Und das ist das ist meine Methode, oder? Dass ich die Leute in ein Problem, in ein emotionales Problem treibe. Und dann fängt man an zu denken und dann fängt man an zu sagen, es ist ja besser, es stirbt nur eine Person als 5, oder? Ist doch gut. Aber es ist irgendwie auch, da bin ich auch aktiv und so, da bin ich dann nicht mehr schuld. Und dann ist man schon drin.
Das finde ich sehr ein spannendes Gedankenexperiment. Entweder oder Fragen?
Ja.
Wenn es nur entweder oder gibt.
Man darf ja etwas dazu sagen oder soll es einfach stehen?
Ich würde dich dann schon noch fragen. Aha. Wer ist für dich der grössere Philosoph?
Der grössere?
Der Baschi oder der Göhle?
Ich kenne beide sehr schlecht, ich kenne beide nicht gut. Das kann ich wirklich nicht sagen. Das kann ich wirklich jetzt nicht sagen. Also politisch sind sie auf einer anderen Seite, das nehme ich an. Das kann ich nicht beantworten, bin ich kompetent genug.
Okay, zweite Frage. Wer ist für dich der grössere Philosoph? Der Köppel oder der Blocher?
Der Köppel. Köppel hat Philosophie studiert. Wissen wenig, gell? Mhm. Ja. Ich glaube, der ist sehr belesen. Beim Blocher, der liest auch sehr, sehr viel. Wüsste aber nicht, dass er auch so philosophisch belesen ist. Beim Köppel weiß ich es ja.
Was bringt es, wenn man ein Philosoph
ist? Nächste Frage.
Was bringt es, wenn man philosophisch quasi für die Art, wie man mit der Welt und mit der Gesellschaft umgeht?
Das ist keine Garantie.
Man kann es einfach anders interpretieren, was man gelesen hat, oder?
Dann ja, man kann sehr scharfsinnig nachdenken, aber also Moral hat ja viel zu tun auch mit Empathie, mit der Weisheit von den Gefühlen, mit Perspektivenübernahme, sich in andere hineinversetzen, eigene Verletzlichkeit zu denen können stehen. Also, ich glaube, man kann auch so scharf argumentieren. In der Moral ist wieso, sind andere Sachen noch wichtig. Eine Schulung vom Herz. Ich will jetzt nicht sagen, dass die Person das nicht hat. Aber der Verstand, der scharfe Verstand ist eins Ding, was für Philosophie wichtig ist. Aber ich glaube nicht das Einzige.
Wenn wir gerade schon über so politische Figuren reden, ich würde mit dir gerne noch ein bisschen über Veränderungen reden in der Gesellschaft oder auch in unserem Leben. Wie kann vielleicht die Philosophie einem helfen, sich zu verändern, wenn man das möchte?
Ganz viele Arten. Also, indem man andere Augen bekommt für sich und für die Mitmenschen und für die Welt. Also, indem man zum Beispiel versteht, dass die Natur ein grosses Netz ist, wo alles mit allem zusammenhängt, dass ich ein Teil von der Natur bin, dass ich abhängig bin. So. Das ist für die Ökologiebewegung ganz wichtige Einsichten. Oder mit dem Heraklit, Pantarei, oder alles fließt, alles verändert sich. Es gibt nichts in der Welt, was statisch, was gleichbleibend ist. Selbst statisch ist ein Prozess. Es gibt nur Ereignisse, es gibt kein Ding, es gibt nur Ereignisse. Auch wir, unser Körper, alle 7 Jahre, sind sämtliche Zellen austauscht. Beim Geist ist das auch so, beim Charakter zum Teil auch so ein bisschen.
Gewisse in der Beziehung finden so, nein, es hat nie stattgefunden.
Also, Veränderung ist der Normalzustand. Und alles andere ist eine Illusion. Das ist zum Beispiel auch so etwas, was, finde ich, wie so eine fundamentale Überzeugung ist, was es ein bisschen gelassener Umgang mit Veränderung ermöglicht. Oder? Und dann gibt es natürlich Einsichten, neue Argumente, neue Blick auf die Welt, die man kennenlernt und dann plötzlich anders anfängt zu handeln, weil man findet, mein Gott, keine Ahnung, ich habe 20 Jahre lang Tiere gegessen und Tiere haben ja auch Gefühle und haben auch Interessen. Vielleicht haben sie keine Sprache oder haben nicht die Art von Vernunft, die wir haben. Aber moralische Rechte entstehen doch dann, wenn ein Lebewesen kann fühlen kann. So. Ich sage jetzt hier nicht, dass es das beste Argument ist, aber das ist ein Argument und das muss man zuerst mal entkräften. Und wenn man das glaubt, dann fängt man an, anders zu essen und anders zu leben. So. Von denen gibt es tausende.
Wenn du sagst, es gibt nur Veränderung, es ist alles im Wandel. Ja. Wenn man das jetzt auf die Gesellschaft anwendet, gerade momentan gibt es so starke Tendenzen. Politisch ganz viele Menschen finden so, hey, ich möchte lieber zurück zu einer Zeit, die es früher mal gegeben hat.
Zumachen, isolieren, statisch bleiben, das Festheben an dem, was wir hatten. Ja. Die Angst, das ist wieder die Angst, oder?
Wie könnte man solche Menschen befreien vor dieser Angst vor den Veränderungen?
Indem du ihnen ein Netz gibst, Sicherheit gibst, auch finanziell. Also ich glaube schon, weißt du, jetzt auf den Blick, also die Wahl in den USA, es ist auch um Ökonomie gegangen, es ist um die soziale Frage gegangen, es ist um Klassenfrage gegangen, es ist klar, es ist auch um Bildung gegangen und so, aber die Leute haben Angst, den Job zu verlieren. Du kannst schon sagen, Nachhaltigkeit ist wichtig und der ganze Wirtschaftszweig, da müssen wir jetzt alle Verbrennermotoren weg, aber die Leute, die haben Angst um ihren Job, die haben nachher nichts mehr zu essen für die Familie und so. Also ich finde, das heisst auch Angst nehmen, das heisst einfach Sozialpolitik richtig zu machen. Das ist wichtig. Und Gemeinschaft, das ist auch unser Netz, das Netz, was uns trägt, oder? Also das wären jetzt so Ansätze. Und die Medien sicher auch, also mehr konstruktiver Journalismus, mehr Lösungen aufzeigen, nicht nur Katastrophenszenarien, dass man wieder spürt, ich kann handeln. Also die Selbstwirksamkeit, die alle Psychologen immer mantramässig wiederholen. Das ist etwas sehr Wichtiges. Mut und Angst verlieren entsteht manchmal dem, indem ich anfange, etwas Kleines handeln und ich merke, wow, ich kann etwas bewegen. Ich kann das. Und plötzlich mache ich es grösser und grösser und grösser und mir geht es besser, weil ich plötzlich aktiv geworden bin. Oder? Also eine Hoffnung entsteht nicht vor der Handlung, sondern manchmal nachher. Ich muss zuerst etwas machen. Mhm. Und dann merke ich, ah, okay, ich kann die Sachen verändern. Und dann fange ich auch wieder an zu hoffen und dann verliere ich die Angst und so weiter.
Wie gerne hast du Veränderungen im Leben?
Teils. Ich glaube, wie viele Menschen. Ich bin eher offen, glaube ich, für Veränderungen. Aber je älter ich werde, desto eher habe ich auch die Situation, wo ich denke, oh Mann, jetzt schon wieder ein neues Softwareprogramm, jetzt muss ich es wieder lernen. Und es ist einfach immer wieder, ja. Also, mir wird auch so ein bisschen müde und träge und es wird auch anstrengend. Die Energie wird natürlich auch weniger. Es kommt darauf an. Eben Beziehung zum Beispiel für mich mega so ein Anker, ein Stabilitätsfaktor. Du bist schon sehr lange zusammen, 10 Jahre verheiratet, 16 Jahre zusammen. Es gibt ja Leute, ich habe letzte Sendung gemacht über Freunde, Lieben und offene Beziehungen und so. Und das ist jetzt etwas, was ich nicht könnte. Das wäre für mich viel zu unruhig und ich brauche wie so den Anker im Leben und dann kann ich ausser der Peripherie kann ich dann schon Veränderungen auch zulassen.
Was sind die zwei grössten Veränderungen in deinem Leben?
Könnten Sie das beantworten?
Kind.
Ja, das ist bei mir auch Kind. Ja. Kind ist sicher ein riesiger Einschnitt. Also Kinder sind jetzt 8 und 5. Und die stellt das Leben sicher auf den Kopf, ja.
Das spürt man schon,
Das spürt man, ja. Wir sitzen auch, ja. Ja, auf eine sehr schöne Art, aber ja, auch sehr anstrengend am Anfang. Und es gibt all die neuen Phasen und das Phasen, weißt du, so, das Leben ist eine andere Reihe von Phasen. Das lernt man auch, wenn man Kind hat, oder? Da gibt es die Trötzli-Phase und die Neinsage-Phase und es gibt aber auch die Umarmungsphase und es gibt die Selbstständig-Phase und so weiter, oder? Und wir sind ja auch so ein Kind, wo Erwachsene spielen. Und wir haben das manchmal auch. Manchmal denken wir, ich bin so. Das bin ich jetzt doch so. Aber so ist es ja auch nicht. Wir verändern uns ja mega. Und dann braucht es ja auch Mut, die alten Muster, Verhaltensmuster wieder loszulassen. Und die Selbstbilder, wo wir uns selber eingeredet haben und andere vielleicht uns auch eingeredet haben und sagen, fuck, das fühlt sich jetzt einfach irgendwie einfach nicht mehr so richtig an. Ich brauche einen anderen Job, ich brauche einen anderen Partner, ich brauche andere Hosen. Weißt du, was? Ja.
Ja, wenn du es gerade von deiner Familie noch erzählst, also ich war ein sehr leidenschaftlicher Mensch. Und jetzt in dem Konstrukt auch von Familie, wo ja sehr toll ist, aber auch sehr strukturiert, oder? Auf die Kinder musst du schauen, zur Kita bringen, wiederholen. Ja. Ja. Wo gibt es für dich Möglichkeiten, um so auszubrechen aus dem?
Immer mehr. Also am Anfang, in den ersten 3-4 Jahren, hast du es wirklich mega wenig. Zeit für dich, Zeit für Partnerschaft. Und jetzt kommt das zum Glück wieder. Das Wochenende mit Freunden, Übungen, auch so eine Übung wie hier ist echt mega schön, mit einem Freund auf der Bühne über etwas reden. Ja, es sind so die Momente, aber auch mit der Familie zusammen wieder etwas machen, was mir auch Spass macht. Nicht nur, auf dem Spielplatz, sondern mit denen irgendwie Seilpark oder Kanu fahren und so, finde ich dann auch super. Oder? Das ist wie so etwas, das fängt jetzt langsam an, glaube ich. Oder? Etwas machen, das für alle irgendwie etwas gibt. Das sind sicher auch Freiräume, ja. Aber zum Teil bin ich arbeiten, um mich zu erholen. Wirklich? Also du bist auch übermüdet, oder?
Also du hockst mit dem Sloterdijk.
Mit dem Sloterdijk hatte ich eine Mittelohrentzündung. Das war eine ganz spezielle Sendung. Ich war voll mit Medikamenten. 3 Tage vorher Mittelohrentzündung. Oh, vorher. Ja, und ich wusste irgendwie, ich wette, dass ich muss das machen muss. Das gibt es manchmal auch. Das ist wirklich das Dümmste an dem Job. Du musst manchmal einfach, egal was du, wie es dir geht, du musst einfach vor die Kamera. Das kennst du auch, ja. Du musst einfach auf die Bühne. Interessiert doch niemand.
Aber stell dir jetzt mal krass vor, also das Sloterdijk, der redet ja schon kompliziert und dann sind die Ohren noch zu. Also wenn ich das nächste Mal die Sendung schaue, würde ich deinen Gesichtsausdruck völlig
anders lesen. Du merkst zum Fall, meine Stimme ist so leicht nasal. Du merkst, wenn man es weiss, merkt man es. Also wenn man es kennt und es weiss, dann merkt man es. Ich finde, das Sloterdijk hat schon viel Zeit beansprucht jetzt für die Abend.
Ja, welchen Gesichtsausdruck machst du, wenn du den Sloterdijk nicht verstanden hast, aber trotzdem willst du das Gefühl geben, hey, im Fall, mega tolle Gedanken, den du gerade hast?
Ja, mittlerweile mache ich das nicht mehr. Ich habe es, glaube ich, auch nie wirklich gemacht. Also ich gebe nie vor, etwas zu verstehen, wenn ich es nicht verstehe. Und das ist auch schön. Ich bin auch Stellvertreter vom Publikum und wenn die das auch nicht verstehen, dann darf ich das auch zeigen und ich muss auch irgendwie die mitnehmen, oder? Und ich muss auch die einfachen Fragen, also ich darf auch die einfachen Fragen stellen, damit irgendwie für alle alles klar ist und wenn für die Zuschauer in daheim eine Frage aufkommt und das nicht versteht, dann muss ich das wie klären oder nachfragen, oder? Und ich finde, das ist auch Teil von meiner Rolle und ich finde das eigentlich etwas Schönes und es braucht aber auch Mut, aber zum Teil zu sagen, das ist jetzt aber mega kompliziert, kann man das einfacher sagen. Ja. Und das sollte ich wahrscheinlich noch ein bisschen mehr machen, das stimmt schon. Aber man ist zum Teil eben auch eingelesen und vergisst es dann wieder. Und
so. Ja. Ich finde es eine grosse Qualität von dir, weil viele ModeratorInnen, wenn sie eine Frage vorbereiten, dann tun sie dieser Frage noch alles ihres Wissen integrieren, das sie haben. Ja. So ein bisschen Show-off.
Ist das nicht so, das?
Genau, und dann kommen wir in 7 Nebensätze. Und du vermeidest das, du machst das nie.
Ja.
Was ich eine mega Qualität finde. Und ich habe mich auch schon gefragt, so, wenn das ja alle ringsum die ganze Zeit machen, wie schaffst du es dem immer wieder zu widerstehen?
Was hat mit dem zu tun, was ich vorher gesagt habe, die tiefe Überzeugung, dass es muss verständlich sagbar sein und dass ich es für alle Menschen relevant machen will. So. Und dass ich mich meistens auch nicht schäme dafür, wenn ich dann selber sage, ich weiß es nicht oder das habe ich jetzt nicht verstanden. Also das ist letztlich auch Philosophie, oder? Also ich weiß, dass ich nichts weiß. Wer hat das gesagt? Der Sokrates oder einfach der erste grosse Philosoph, oder? Das, den Zweifel und das Nichtwissen sich eingestehen. Und dann kannst du einfach denken und dann kannst du auch ein richtiges Gespräch führen und dich einfach besser Argumente überzeugen. Also offen sein, wie selten machen wir das? Ein Gespräch führen und sind offen, mit einer anderen Meinung rauszugehen, als wir reingehen.
Mhm. Das wäre wär wunderbar, wenn das vielleicht heute passiert.
Das ist ein gutes Gespräch, ja. Ich glaube, wenn beide sich selber noch neu sehen und etwas Neues lernen oder eine neue Denkbewegung machen. Ja.
Ja, also das, was du vorher gesagt hast, eben punkto sich kompliziert ausdrücken und trotzdem halt einfach genau sein, das hat meinen Blick zumindest verändert schon mal, wie ich andere Leute wahrnehme, die sich vielleicht kompliziert ausdrücken.
Okay, ja.
Also das ist dir schon mal gelungen.
Gut. Jetzt musst du nur noch du etwas bringen, wo ich dich...
Sorry.
Wir kennen uns zu gut. Das war keine gute Idee.
Ich möchte dazu beitragen, dass wir zu guten Entscheidungen kommen. Im Leben, beim Führen von Leuten in Unternehmen, aber auch in der Politik. Weil, wie bis Leben rauskommt, es hängt eigentlich von zwei Sachen ab. Von Glück und guten Entscheidungen. Ich habe darum ganz viele Leute getroffen aus der Psychologie, aus der Hirnforschung, habe mich mit Menschen aus der Politik unterhalten und packe all meine Erkenntnisse zusammen mit Parodien und ganz viel Stand-up-Comedy in meine neue Show «Gute Entscheidung». Ich toure durch die ganze Schweiz. Du kannst live mit dabei sein, zum Beispiel in Bern vom 4. bis zum 8. November, in der Stadt Zürich vom 26. November bis zum 5. Dezember oder in Luzern zum Beispiel am 18. und 19. Dezember. Alle anderen Tourdaten findest du auf michaelelsner.ch.
Magst du dich noch erinnern, wenn die Philosophie in dein Leben hineingekommen ist?
Ja, sehr gut. Also ich hatte das Glück, in Luzern aufzuwachsen.
Die Philosophiestadt.
Genau.
Die Leuchtenstadt. Die Stadt der erleuchteten Menschen.
Nein, konservative, also katholisch. Aber man hat dort das Pflichtfach Philosophie im Gymnasium. In Zürich gibt es Ergänzungsfach und Schwerpunktfach gleich mittlerweile. In Luzern ist es Pflichtfach, das heisst, alle haben das. Und ich wollte eigentlich Arzt werden. Ich hatte Schwerpunktfach Biologie und Chemie gehabt. Das habe ich früher müssen wählen, glaube ich, in der dritten Kante. Und dann in der zweitletzten Kantejahr, in der fünften, wir hatten nur noch 6 Jahre, habe ich dann Philosophie gehabt. Und ich habe mich dann nach irgendwie auch 3 Wochen immer auf die 2 Stunden gefreut. Pro Woche, wo wir das haben. Und das ist wirklich so. Und mich hat dann auch anfangen in der Chemie mehr so die Fragen interessieren. Wissen wir eigentlich, was Atome sind? Ist das nicht nur ein Modell? Wie ist die Wirklichkeit? Was ist überhaupt wirklich? Und so weiter.
Also so schon mit deinen Chemieprüfungen
beantwortet.
Wissen Sie eigentlich, was Sie da fragen?
Ja, genau. Und dort, dort haben wir die schönen Texte gelesen und zum Teil auch, weißt du, so 2 Wochen lang haben wir so einen Absatz gelesen. Und die Art von genau um nachdenken, radikalem in Frage stellen von Sachen, das ist natürlich noch die Pubertät, vielleicht ab und zu noch ein Joint oder einiges, zweimal. Also es ist eine Welt, also eine Phase, wo du irgendwie viele Sachen in Frage stellst und das hat super reingepasst. Und zum Glück habe ich so coole Eltern, die dann gesagt haben, also komm, studier das. Und da habe ich noch überlegt, ein sinnvolles Nebenfach zu nehmen, wie Wirtschaft oder so. Hast du aber nicht gemacht, habe Geschichte und Musikwissenschaft als Nebenfach genommen.
Genau, der Toi-Toi-Toi für die Jobsuche.
Genau. Ja. Ja, aber das ist wirklich... das ist auch so ein bisschen... Letztlich sind das 5 Jahre vom Leben, wo du studierst. Und das nur als Mittel zum Zweck machen, dass du nachher einen guten Job hast und Geld verdienst. Das sind 5 so wichtige Jahre vom Leben, oder? Und du musst es auch gerne machen. Und Und das Vertrauen darauf, wenn du etwas gerne machst, machst du es wahrscheinlich auch nicht so schlecht und dann findest du irgendwie auch etwas. Ja, dann bin ich mit Glück da zum Fernsehen gekommen. Ja. Irgendwann ist.
Du bist ein Mensch, finde ich, du kannst extrem viel sehr gut. Also ich finde, du bist einer der smartesten Menschen in meinem Umfeld. Ich finde es auch sehr toll, dass du dich auf das einlässt heute Abend, weil ich immer denke, der Yves ist im Kopf eigentlich immer schon 2-3 Schritte weiter im Denken. Wirklich? Ja, aber du schaffst es gleich, so einem das Gefühl zu geben. Doch, ich finde es jetzt spannend, was du gerade erzählst. Ja, wie gefragt, so die Empathiefähigkeit. Magst du dich erinnern, wer hat dir das beigebracht, so empathisch zu sein?
Das weiß ich nicht, das ist mein Wesen. Also, ich bin auch ein Autodidakt. Ich habe ganz viele Sachen, wenn du sagst, irgendwie eine Sportart oder das. Ich schaue zu und fasse einfach nachmachen.
Dann kannst du es einfach. Also du bist mega sportbegabt.
So wie du all die Menschen nachmachst, die du parodierst, oder? Wie machst du das? Wie hast du das gelernt? Du schaust zu und es plappert nachher oder früher. Und du kannst wie nicht anders. Und sich so die Antennen offen haben, das ist auch nicht immer so. Manchmal bin ich auch zu und kreise um mich selber. Aber sonst finde ich so, dass ich habe das Gefühl, ich kann so viele Menschen im Ansatz nachvollziehen, so ein bisschen, egal wie die leben. Und ich finde es nicht völlig fremd, ich finde fast nichts völlig fremd, weil ich so viel Fremdes in mir innen auch habe. Wir sind da so vielfältig, oder? Und oft denken wir eben, wir reden uns, ich bin nur das, ich kann das nicht und so. Aber einfach mal ausprobieren, oder?
Aber das geht mir im Fall auch so.
Also und auch wenn man es dann schlecht macht, das ist mir da wirklich so egal. Mir macht es einfach Spass, oder?
Das geht mir sehr stark auch so, dass auch wenn jemand komplett eine andere Haltung hat, Einstellung, ich will eigentlich in grossen Antrieb, ich will verstehen, wie ist die Person so geworden? Oder warum denkt sie so? Warum ist sie vielleicht so radikal? Und das geht eigentlich auch nur über Fragen stellen.
Und einfühlen. Also früher hat es eine grosse Theorie gegeben, Einfühlungsfähigkeit und so, was das ist. Heute redet man zum Teil von Empathie und so, Perspektive übernommen, aber das Einfühlen, das ist etwas extrem Wichtiges und wieso, dass ich so ein bisschen an die andere Stelle setze oder sich vorstellen, imaginieren und dann schauen, wie fühlt sich das an. Das ist etwas sehr Wichtiges für ein gutes Leben zu führen, glaube ich. Oder wie soll ich mich jetzt entscheiden? Soll ich jetzt mit dieser Frau zusammen sein oder da oder soll ich ein Kind haben oder nicht? Woher weiss man das? Man stellt sich vor, man redet mit Leuten. Manchmal kann man es ausprobieren, manchmal nicht, oder? aber man stellt sich vor und wenn es sich gut anfühlt, oder wenn man sich selber ein bisschen spürt, dann liebt man selten voll daneben. Und dann muss man den Mut haben, wenn es zum Teil eben, dann merkt man, jetzt ist es aber irgendwie nicht das gewesen, muss man auch den Mut haben, dass, ja.
Also du hast vorher erzählt, du hättest eigentlich mal ursprünglich Medizin studieren, also eine Ärztekarriere. Ja. Du bist, wenn du Sportart dazu schaust, bist du auch schnell dabei, also sportlich sehr begabt. Du hast früher sehr intensiv auch Tennis gespielt.
Früher, ja.
Bist dann aber nicht der Profi geworden. Ja. Wie frustrierend ist das gewesen?
Ach ja, es ist, also dort ist auch wieder die innere Vielfalt, glaube ich, dazugekommen. Du musst extrem, also so ein Leben, wie der Roger Federer geführt hat, das ist so eindimensional.
Also der Ball ist dort, dann wieder da.
Nein.
Dort, wieder da.
Nein, es ist einfach...
Zwischendurch noch trinken die Jura-Kaffeemaschine.
Genau. Nein, du machst einfach das Leben lang nur das. Klar reist dann um und hat das und dieses, aber du machst so oft einfach nur das Gleiche und es braucht so viel Selbstdisziplin. Und es braucht auch das Talent zum Trainieren. Hat mir mein Trainer damals immer gesagt und hat gesagt, das hast du nicht, Yves. Ich habe vielleicht schon ein bisschen Talent gehabt, aber es sind mega viele. Du brauchst sehr viel Glück, du brauchst mega viel Biss, du brauchst Disziplin, du brauchst Willen. Das habe ich alles nicht.
Darum bist du Philosoph, oder?
Ja, also vielleicht, ja. Also mir macht das immer noch Spass, auch nicht immer. Das hat sich auch verändert, oder? Ich kann jetzt auch nicht mehr irgendwie die Texte lesen, die ich an der Uni gelesen habe. Das interessiert mich auch nicht mehr so. Es interessiert mich jetzt eher das Vermitteln. Also es muss auch dort immer wieder etwas Neues dazukommen. Ich kann die Sachen nicht allzu lang gleich machen, glaube ich. Ja.
Hast du noch Träume?
Ja, also was heisst Träume?
Etwas, wo findest du, hey, das würdest du sehr gerne verwirklichen in deinem Leben?
Ja.
Würdest du einen teilen wollen, oder ist es zu intim gerade?
Also, das eine, was ich sicher sagen kann, ist so...
Einfach mal die Familie durchbringen.
Privat. privat sicher reisen. Also ich habe jetzt eine Lebensphase hinter mir, wo ich wenig gesehen habe von der Welt, muss ich sagen. Oder? Und ja, im Job wird es irgendwann auch mal eine Veränderung geben. Und da gibt es innere Stimmen, die mich da und da durchziehen. Aber auch Sachen, die ich zuerst mal ausprobieren muss, um zu schauen, ist das denn wirklich so? Oder idealisiere ich das? Oder? Also manchmal, das ist ja auch Gefahr, dass man dann die Sachen sich zu schön vorstellt. Oder? Und es dann eben nicht so ist. Mhm. Und, ja. Aber also so, ja, vielleicht kann ich das sagen, aber das ist nicht der richtige Traum oder so etwas.
Du hast mal ein Buch geschrieben über Humor.
Ja.
Warum fasziniert dich der Humor? Oder warum hast du gefunden, ich schreibe ein Buch, du hast zwei Bücher geschrieben,
ja,
wenn es mir recht ist, und gefunden, doch eins von denen, also 50% handelt vom Humor. Was fasziniert dich an dem Thema?
Ich bin dann nachher gespannt auf deine Antwort. Aber bei mir ist es wie so eine Überlebensstrategie. Auch. Also ich, ganz viele Situationen kann ich nur ertragen, indem ich darüber lerne lachen. Das können Kleinigkeiten im Alltag sein, peinliche Situationen, Spannungen im Büro, wo ich es nicht aushalte, wo ich einfach irgend muss aus der Rolle fallen oder die Leute aus der Rolle rühren, weil es so irgendetwas ist. Aber es sind auch tragische Momente und Schicksalsschläge, Absurditäten vom Alltag. So, und das ist für mich immer schon wichtig gewesen, glaube ich, im Leben. Eine Zeit lang habe ich es vielleicht ein bisschen verloren. Aber mein Vater hat mir das eigentlich immer so ein bisschen vorgelebt. Und auch sich selber einfach nicht zu ernst nehmen. Dass es ganz wichtig ist. Und dass das auch eine Tugend ist von uns Menschen. Und dass es für einen Menschen spricht, wenn er über sich selber kann lachen kann. Und das ist das eine. Also es hilft mir. Und ich will auch wissen, was hilft mir eigentlich und wie. Und das Zweite ist mit den Kindern natürlich auch. Die lachen ja irgendwie 50 oder 500 Mal mehr am Tag. Ich habe ein Buch geschrieben, habe es wieder vergessen. So viel mehr. Und sie verstehen auch zum Teil Humor, wo ich überlege und denke, woher weiss die jetzt, dass das lustig ist? Dann nimmt sie meine grossen Schuhe, die 3-jährige Tochter damals, und läuft so in der Wohnung rum. Und fängt an, Klon zu spielen. Aber die hat noch nie einen Klon gesehen. Die hat, woher weiss ich das? Das sind Sachen, die nicht zusammenpassen und so. Also, das bringt mich dann natürlich zum Nachdenken, oder? Und dann ist es natürlich einfach ein spannendes Thema, wo ganz unterschiedliche Disziplinen dazukommen. Also Evolutionstheorie, warum ist der Mensch ein Wesen, das lacht? Andere Tiere lachen nicht, oder? Hm. Woher kommt das? So.
Elefanten, manchmal.
Wirklich?
Nein, ich weiß nicht. Ich denke, mit denen so auf den Stoßzähnen lachen oder so.
Also, es gibt ja bei Schimpansen oder Menschenaffen, haben wir das beobachtet, dass die so lachähnliche Geräusche machen. Die zeigen Zähne und machen so eine schnelle Atmung, so ähnlich, es klingt ein bisschen anders. Und bei Ratten auch, die piepsen, so das höchste Piepsen.
Oh je, die lachen. Also
die lachen, ja.
Wenn sie jemanden wieder verschreckt
haben. Wenn sie spielen.
Oh, wie cool.
Und zum zeigen, es ist nicht ernst gemeint, es ist nur Spiel. Und das ist bei den Kindern auch so. Die giggeln, oder?
Ist mein Bild von Ratten gerade mega verändert?
Gell? Ja, also tausend spannende Fragen.
Ich sage nicht mehr du Ratte, sondern ich sage nur so Ratte, wenn es ein Kompliment, du hast ein schönes Lachen.
Du hast ein schönes Lachen, ein höchstes Lachen. Ja, aber ich meine, also Humor ist bei dir ja Lebensinhalt.
Ja, Humor hat mir mega viel geholfen.
Du bringst natürlich andere zum Lachen, das mache ich ja eigentlich nie oder weniger, oder? Mhm. Ich höre gerne, ich schaue gerne Leute wie dich, wo irgendwie mich zum Lachen bringen. Aber das ist nochmal etwas anderes, oder? Du schenkst Leute der Zustand.
Ja, aber ich mache ja nur eigentlich die Sachen dann auf der Bühne, die ich ja selber auch lustig finde. Also sprich, irgendwann am Anfang habe ich auch gelacht, dann, wo es mir in den Sinn gekommen ist.
Wirklich? Das ist das Kriterium, dass du etwas auf die Bühne nimmst?
Ja.
Du musst selber, ja?
Ja. Ja, es klingt vielleicht seltsam, wenn man das wieder so denkt, ja nein, der Comedian auf der Bühne über seinen eigenen Scherz lachen ist eigentlich ein bisschen doof, das macht man nicht. Also in der Regel passiert es mir wie, ich schreibe es und finde irgendwie, ja, das ist... Ich glaube, das könnte ein bisschen, dann lege ich es weg. Und dann geht es vielleicht, danke vielmals, dann geht es vielleicht so 3-4 Wochen, manchmal 5 Wochen, dann nehme ich es wieder vor. Dann lese ich es durch. Also ich mag mich nicht mehr erinnern, was ich geschrieben habe. Und wenn ich dann lache, dann finde ich so, okay, gut, ich glaube, ich bringe das.
Aber ich finde zum Teil gewisse Sachen lustig und ich weiss, das breite Publikum findet das wahrscheinlich nicht lustig. Das ist ein bisschen schräg und ein bisschen nerdiger Humor. Ist auch etwas vorausgesetzt und so. Das hast du ja wahrscheinlich auch. Und dann kannst du das nicht auf der Bühne machen. Da lacht einfach nicht.
Doch, das finde ich okay. Es gibt so Pointe für alle. Ah. Und dann gibt es einfach so ein paar Pointe, wo ich einfach merke, es gibt so eine eingeschworene Gemeinschaft jeden Abend, die lacht bei denen. Und ich finde, ja, für die mache ich das jetzt heute.
Okay.
Ich finde, Humor ist für mich auch ein Werkzeug eigentlich zur Veränderung. Weil ich finde, jede Pointe, es fängt irgendwann mal an, wenn man die Pointe aufbaut, man weiß nicht genau, was durchgeht, und nachher mega viel Humor funktioniert über die Überraschung.
Ja.
Und Überraschungen meistens nur dann, wenn es meinen Blick auf eine Situation, auf ein Thema ein bisschen verändert.
Genau, ja.
Und dann ist es lustig, wir reagieren mit dem. Und das finde ich dann immer spannend, so das Gesicht zu sehen bei den Leuten, so, ah, jetzt haben sie noch keine Ahnung, wo ich durchgehe, jetzt haben sie noch keine Ahnung, wo ich durchgehe, und zack, ah ja, jetzt haben sie es geschnappt. Und das ist ein mega schöner Moment. Und wenn gewisse Leute das mitnehmen in den Alltag und gewisse Situationen anders sind, manchmal schreiben die irgendwie auf Insta, hey, heute habe ich diese Situation gehabt, kurz an dich gedacht, ich sehe es jetzt irgendwie anders.
Ja.
Das finde ich etwas schön.
Super. Und so kleine Erkenntnisse in dem Lachen innen, oder?
Mhm. Also wir können gerne noch ein bisschen über Humor reden, natürlich. Zum richtigen Schluss kommen, wir haben am Anfang noch eine Frage noch offen gelassen. Und zwar, ich habe dich mal gefragt, was sind zwei grosse Sachen, die du im Leben verändert hast?
Ja.
Du hast gesagt, Kind. Magst du noch etwas Zweites sagen, wenn es das gegeben hat?
Also, das ist jetzt auch so ein bisschen persönlich, aber ich habe das auch schon gesagt. Ich habe schon eine Krise gehabt, also eine Lebenskrise gehabt. Ich habe, apropos Angst, ich habe eigentlich Panikattacken gehabt, so Mitte 20. Das war eine Zeit, in der ich auch noch an der Doktorarbeit geschrieben habe und in dieser Uni-Welt daheim war, wo sehr so Wettbewerb ist und sehr viel Druck auf einem lastet. Und aus dieser Krise heraus, es war eine grosse Verunsicherung, habe ich, glaube ich, jetzt viel mitgenommen. Was Gelassenheit angeht, was auch meine eigenen Grenzen spüren angeht. Und habe dann gewisse Veränderungen getroffen im Leben, die ich, glaube ich, nicht gemacht hätte, wenn ich die Krise nicht gehabt hätte. So. Also auch von der Uni weg zum Beispiel, war auch so ein Ding. Irgendwann wollte ich mal wirklich Herr Professor werden, so, früher. Und das war dann klar, einzusehen, das ist nicht etwas, was mir gut tut, die Welt. Und der Leistungsdruck und das Monotone für sich alleine mit sich arbeiten und sich immer an sich selber messen und so weiter. Also das ist oft so, das, glaub, das kennen viele von uns, dass Krisen, wenn sie uns nicht zerstören, oft auch stärken und eine Veränderung auslösen durch den Leidensdruck. Oder? Weil wir sind schon sehr träge Wesen und brauchen oft einfach so den Stachel, wo wo uns dann zeigt, ah, vielleicht liegt es daran, dass ich einen falschen Weg am Go bin.
In dieser Zeit gibt es etwas, das dir besonders Kraft gegeben hat, um das wirklich durchzustehen? Weil in so einem Moment denke ich mir, hey, es geht ewig und es hört eigentlich nicht mehr auf. Mhm.
Ja, also meine Partnerin, überhaupt Freunde, Familie, Sport, also Körper. Körperarbeit, so, Meditation oder Yoga oder wie man es nennen will, was man dann auch immer macht, dass man so ein bisschen zu sich kommt. Das sind sicher zwei Sachen, die sehr wichtig waren. Ja.
So, als Philosoph im Alltag stellen wir manchmal vor, die wahrscheinlich ganz viele Fragen im Kopf, ganz viel am Überlegen. Wünschst du dir manchmal mit weniger Fragen im Kopf durchs Leben zu gehen?
Nein. Es macht so viel reicher und ich habe gar nicht so viel. Ich kenne andere Leute, ich nenne es keinen Namen, die viel mehr da in Gedanken herumkreisen und Sachen überdenken, die Overthinker und so. Die bin ich, eben, ich habe vorher gesagt, ich bin eigentlich ein intuitiver Mensch und handle dann schnell mal aus dem Buch raus und überlege nicht zu lange. Klar kann ich mich irgendwie über die Theorien einlesen, so, aber mein Leben ist wie verläuft einfacher. Das ist, glaube ich, sicher so. Und zudem macht es das Leben auch reicher. Also, wenn man viel über Musik weiß, zum Beispiel, was verschiedene Stufen also es gibt, oder dass es einen dominanten Septakkord gibt, der sich dann auflösen will, und all die Sachen kennt. Oder im Tennis, Stichwort Tennis, wenn man weiß, was ein Slice ist, oder ein Topspin-Vorhand, oder Cross, Longline und so weiter. Jemand, der das nicht weiss, der sieht einfach, der Ball geht hin und her, bababa, 13 Mal, das ist fertig. Aber jemand, der seinen Sinn geschärft hat und vieles darüber weiss, der sieht die Welt viel reicher, der hört Sachen, die andere nicht hören, der sieht Sachen, die andere nicht hören. Also, ich finde es eher eine Bereicherung, dann so über die grossen Fragen auch nachzudenken und durch das auch reichhaltiger irgendwie zu erleben. So.
Sag ich, wäre dein Ziel, möglichst das ganze Leben mit noch mehr Fragen unterwegs zu sein, um noch mehr begreifen, was alles abgeht auf der ganzen Welt?
Ja, ich glaube schon. Es gibt noch ganz viele Sachen, wo mir wirklich fremd sind und weiter weg sind. Und das ist auch der schöne Job am Journalismus.
Das war gerade sehr schön gefunden, wie du das formuliert hast, so dass wir Wissen über die Welt und sie darum besser können begreifen, was alles passiert. Ich habe das sehr schön gefunden, mit dir heute Abend dürfen zu reden über dein Leben, über deine Tätigkeit und über deinen Blick auf die Welt und unser Leben. Ich finde, du hast mich ein bisschen verändert heute Abend. Ich möchte mich
Du hast bedanken. Mich auch verändert. Du hast so eine wache Art, also du weißt das ja, du bist ein mega guter Talker, aber du hörst eigentlich sehr, sehr gut zu und es ist sehr entspannt auch. Die vielleicht auch, als wir uns kennen, aber also ich gebe es gerne zurück. Danke.
Das freut mich sehr. Danke vielmals, lieber Yves. Ein Applaus
danke für Yves Bosser.
Das war es vom Politkuchen. Für mich, Michael Lausner und Yves Bosser. Danke fürs Zuhören. Bis bald.